Der Klaus spielt noch mit dem Handy rum, der Klassiker.
Nein, ich habe nur mal alles auf stumm gemacht.
Jetzt sehe ich gerade durch unser Studiofenster Michel vorbeikommen. Oh. Der kratzt bestimmt jetzt in 10 Sekunden, dann müsstest du mal reinlassen.
Soll ich machen?
Ja, mach doch mal. Steht hinter dir, hörst du einen Kratz. Ich hoffe, man hat es auch im Podcast gehört. Ja, es hat draußen noch eine kleine Runde gedreht und jetzt kommt er rein und ich hoffe, dass er Bock hat, sich hinzulegen. Ah, jetzt riecht er erstmal an. Klaus, also sagen, wie viele Steaks hast du denn mitgebracht? Aber heute, Klaus, ist nicht zum Grillen, nur zum Podcast aufnehmen hier. Auf Durchreise quasi.
So,
ja. So. Klaus, ich habe dich gesehen, du warst im Schnee.
Ja, es war sehr schön.
Robinson Club im Schnee, oder was?
Ja, es war mein erster kalter Club in der Tat.
Ach, mein erster kalter Club.
Nee, es war sehr schön, weil ich dort die Möglichkeit hatte, weil es natürlich in Österreich ist, ja, meinen Trailer mitzunehmen. Mit den Grills drauf.
Achso, ich dachte, du hättest deine Skiunterwäsche mitgenommen. Als wärst du so mit den Skihasen da den Hang runtergewedelt. Da habe ich im ganzen Zimmer drauf gewartet, auf die Bilder. Kam nichts.
Nein, es gab eine sehr knifflige Situation dort, weil man dort davon ausging, dass wir Skifahren.
Ja.
Aber dem ist nicht so.
Aber du kannst doch gut Skifahren.
Also ich kann Skifahren.
Wirklich jetzt?
Ja, ich kann wirklich Skifahren, das ist keine Frage.
Nein, aber das stimmt, das ist tatsächlich keine Frage.
Ja. Nein. Aber in Anbetracht meiner beruflichen Situation und in Anbetracht dessen, dass man dort ja sehr gesellig ist und dann auch das ein oder andere Gläschen dazu trinkt, war mir einfach die Gefahr zu groß.
Zu stürzen?
Ja.
Ja. Und da hast du gesagt, ich beschränke mich auf Langlauf.
Nee, wir hatten ein Event auf einer Hütte. Diese Schlammnitzer-Alm oder so heißt die.
Schlammnitzer.
Und da musst du mit dem Lift hochfahren und dann musst du, die liegt unterhalb des Liftes. Das heißt, du musst dann im Prinzip mit den Skiern zur Hütte fahren und anschließend auch, weil von dort aus gibt kein Hoch runter.
Schuss ins Tal.
Richtig, musst du dann halt Abfahrt ins Tal machen. So. Und dann hatte der Jörg, der Clubchef, alles super geplant mit den DJs und mir und alles. Und dann sagte so, wir müssen mit Skiern fahren? Ja. Wieso? Nee, wir fahren kein Ski. Gott sei Dank waren noch zwei Kollegen dabei, der Ronaldo, der DJ und der Kiwi. Die haben gesagt, nee, wir fahren auch kein Ski. Ja, Moment, sagt er, ich organisiere. Dann hat der für uns ernsthaft, also ich fand es ja schöner wie Skifahren. Da haben wir Schneeschuhe bekommen.
Ach so, diese richtigen Dinger. Mit denen normalerweise Reinhold Messner zum Yeti.
Genau, ja. So Bigfoot-Dinger.
Ja, genau.
War für mich auch das erste Mal, war richtig gut. Stöcke.
Ach so, und dann sind wir drunter.
Und dann haben wir so Warnwesten bekommen, haben sie ganz süß gemacht, haben sie unseren Namen hinten drauf geschrieben.
Vorsicht.
Dann haben wir einen kleinen Guide gekriegt. Ne? Und dann sind wir hochgefahren mit dem Lift. Und dann, normalerweise, wie gesagt, fährst du mit dem Ski runter. Ja. Wir dann zu Fuß runter. Und sie uns immer schön begleitet. Und dann gab es schon die erste tolle Situation oben am Lift. Muss dir vorstellen, alles voll Leute. Und wir Vollidioten sind die Einzigen, die keine Skier anhaben.
Da kommen die Spezialisten.
Genau. Ja, und dann haben wir da auch noch alle Warnwesten an, weil das ist da Vorschrift, wenn du
Die Piste gehst,
dann musst du Warnwesten an. So. Und dann gucken die uns alle an, wie blöd. Um aus dieser Situation
zurück in den Profi
etwas zu machen. Ja. Habe ich dann einmal kurz rumgebrüllt, da hinten der Zaun, 1,80, der muss verlegt werden. Hier vorne, da muss doch Schnee abgetragen. So, dass die Leute dann gedacht haben, also hoffe ich zumindest, wir wären irgendwelche, Architekten oder sowas, oder Bauingenieure.
Guck dich voran, Klaus, genau. Skiarchitekt, Skipisten.
Und dann sind wir da wie alte Menschen auf den Schneestöcken mit den Schneeschuhen wirklich bergrunter gegangen, fast eine Stunde. Wo andere 20 Minuten brauchen. Auf jeden Fall war das extrem schön, weil das wirklich ein angenehmes Wandern war. Also du hast wirklich auf der Piste gestanden, links an dir, alle vorbei. Ne? Und wir sind dann immer
die im Entenmarsch hintereinander her.
Genau, und schön. Und auch das mit diesen Schneeschuhen, muss ich sagen. Am Anfang läufst du wie Beton an die Füße. So nach ein paar Minuten, muss ich sagen, echt cool. Und das Schöne ist, du genießt auch die Landschaft viel mehr. Mhm. Also wir haben natürlich Pausen gemacht, um die Landschaft zu genießen. Andere würden behaupten, zum Luft holen. Aber es war wirklich cool. Und dann sind wir halt an dieser Hütte angekommen und hatten dann dort unser Event. Und dann ging es ja normalerweise mit den Skiern runter. Und dann hat der Jörg, was normalerweise gar nicht geht, einen mega Deal gemacht mit diesen Schneemobil. Ja, genau, ja, Schneemobil-Dinger, die normalerweise nur für Pistenrettungen und sowas eingesetzt werden. Und dann haben die uns damit runtergefahren. Und derjenige, der noch nie auf so einem Ding saß, wie ich.
Mir jetzt gegenüber? Ja.
Also die ersten, danach hat es Spaß gemacht, aber die ersten 5 Minuten, ungelogen, ich habe da gesessen wie beim Zahnarztstuhl. Alles, was ich festkrallen konnte, habe ich festgekrallt. Weil das ist ja nicht, du denkst ja, das ist wie Motorrad, aber du hast ja die Bewegung nicht, also nee, diese also Neigung das, nee, das in den Kurven klar, nicht. Ja. So, und dann hatten wir noch einen sehr jungen Fahrer, einen sehr ambitionierten Fahrer.
Ja, der war noch, er war jung, er brauchte das Geld. Ja.
Boah, dann sind wir da runtergefahren und sobald irgendwie die Steigung weg war, hat der Gas gegeben und die Dinger, die haben
Power ohne Ende.
Also gefühlt sind wir mal über den Berg so 1,50 Meter geflogen, war wahrscheinlich nur 10 Zentimeter, aber es war wirklich extrem toll, wie wenn man sich daran gewöhnt hat, mit diesen Schneedingern da runterzufahren. Vor allem, wie griffig die sind.
Ja, du klar, denkst ja immer, die rutscht, Raupe und so.
Du rutschst da weg. Also es war wirklich ein tolles Erlebnis, muss ich sagen, auch ohne Skifahren. Und die Woche war grandios. Also es hat wirklich
super. Und was habt ihr gegrillt? War es jetzt eher Wintergrillen oder hast du ganz normal das gemacht, was du im Sommer auch hier machen würdest?
Also ich habe beim ersten Après-Ski habe ich einen Almdudler-Hotdog gegrillt. Mit,
wo genau ist da der Almdudler reingekommen?
Ich habe für den Hotdog im Prinzip so eine Zwiebelmarmelade gemacht aus Almdudler. Mhm. Also Almdudler aufgekocht, dann mit ein bisschen Apfelsaft und Apfelmus ein bisschen angedickt, dann Zwiebeln rein, habe das Ganze ein bisschen einkochen lassen.
Schmeckt man das von dem Almdudler noch?
Super lecker. Ja, ja.
Also war wirklich sehr lecker. Nach Kräutern am Ende.
Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen Kräuter hinzugefügt, ein bisschen Estragon, ne, und ein bisschen Thymian, dass das Ganze nochmal so ein bisschen frischer wird. Und dann haben wir im Prinzip eine klassische, so eine gebrühte, grobe Bratwurst, so eine dünne.
Ja.
Haben wir schön gegrillt, schön kross gegrillt. Dann ins Brötchen rein, dann die Zwiebeln drüber und obendrauf dann nochmal so ein Rapp, so ein großer mit ein bisschen scharf, ein bisschen Chili und so drüber. Aber es war ganz lecker, wirklich. Und passte auch wie die Faust aufs
Auge. Die Leute waren begeistert.
Ja, also wir haben den Hänger wirklich dann mittendrin und die standen schön.
Wie viele Grills hast du nochmal auf deinem Hänger drauf?
Zwei. Einmal den VX und einmal den Urban Large.
Urban Large hört sich größer an als VX.
Ja, VX ist größer.
Achso,
ja. Urban Large ist, die ist, nicht so Large. Ist ein L und der VX ist auch ein L, aber der ist aufgrund seiner Konstruktion etwas größer.
Okay. Und wie viele Leute hast du damit bespaßt mit den beiden?
220 waren es, glaube ich.
Mit zwei Dingern, 220 Leute. Das geht.
Ja, sehr gut.
Wie viel Bratwürsten hast du denn am Start gehabt?
Also ich hatte 300, glaube ich. Ich glaube 300, ja, sind weggegangen, okay. Ungefähr. Gut, der eine oder andere hat zwei gegessen, ne, weiß ich nicht, ist. Aber funktioniert ganz gut. Das Schöne war, dass dieser Hänger wirklich mittendrin stand, ne, an dieser Hütte, wo dann der Abschied war. Und dann kamen die direkt von der Piste, direkt runter, weil der Lift, der ist so 50 Meter vom Hotel weg. Ja. Und dann sind die direkt rübergekommen, direkt rein. Und
mega Hunger alle.
Genau, und dann direkt und neben uns, rum uns, super Musik, super DJ. Also war wirklich, muss ich sagen, toll.
Und am nächsten Tag, was hast du da gemacht?
Dann hatte ich Pork Belly Burnettes.
Mhm. Für den Laien?
Sind Schweinebauchwürfel gesmoked. Ja. Dann,
die sind fast, das ist fast nur noch Fett, hätte ich gesagt, ne? Oder?
Also das schon, das Fett setzt sich nachher oben ab.
Ah, okay.
Das schütte ich nachher ab, also bevor ich serviere. Aber du brauchst das Fett, um halt gleichmäßig zu garen, auch wegen der Hitze und wegen dem Geschmack. Und die werden im Prinzip in Schweinebauch ohne Schwarte in so Würfel geschnitten. Dann werden die gerappt, dann werden die gesmoked. Und nachdem die so 1-2 Stunden gesmoked haben, kommen die in eine Schale und dann kommt da Butter, Zucker, Honig und Barbecue-Soße rein. Dann mischt man das durch und dann wird das eingepackt mit einem Deckel oder mit einer Folie. Und dann lässt man die wirklich im eigenen Saft, ne, lässt man die mit der Butter und dem Zucker, lässt man die richtig schön miteinander verschmilzen.
Wie lange?
Ja, so 3-4 Stunden kannst du schon.
Ach, so lange, echt?
Ja, ja, die müssen ja nachher richtig so. So müssen die sein.
Glasiert man die dann am Ende noch irgendwie? Nee, oder?
Die sind ja in der Soße.
Ach so, das ist,
also ich mache nachher setze ich oben bei der Soße dann das Fett ab. Mhm. Ne, die Butter, ne, und so das Fett. So, das schütte ich ganz leicht ab, sodass es dann
noch aber ganz wenig Fett. Aber du lässt sie in der Soße
drin? In der Soße drin,
ach so. Komplett. Alles klar. Und die pickt man dann da raus oder und mit Fingern oder mit der Gabel?
Nee,
oder?
Ich habe dann rausgeholt und immer auf den Teller gemacht.
Achso, was gab es dazu?
Nix.
Einfach nur die?
Einfach so, reicht.
Reicht zum
die Weg. Leckersten Pralinen der Welt.
Also, ach, die fleischigste Praline der Welt. Noch ein Tag, ist noch ein mehr
gegrillt? Ja, wir hatten noch Lachs hatte ich noch da, so ein Calperinia-Lachs habe ich gesmoked.
Calperinia-Lachs?
War auch lecker.
Hast du vorher in Calperinia eingelegt oder was?
Ja, ich habe also eine Beize aus Zucker und Salz und Limette gemacht für den Lachs und habe den Lachs dann vorher in Rum gelegt.
Klar. Und das schmeckt man?
Nein. Das schmeckst du doch.
Wirklich?
Das schmeckst du, ja.
Aber nicht beschwipst. Man kann noch weiter.
Nein. Aber du hast halt diesen süßen, süßlichen Geschmack von diesem Caipirinha, diese süßliche Bitter, würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Ne? Den hast du schon. Ja.
Okay.
Also das war toll. Dann hatte ich noch einen Smoked Caesar Salad gemacht. Der Hähnchenbrust. Und Spare Ribs natürlich beim letzten
Abend. Selbstverständlich. Und die klassisch 3-2-1, was hast du da gemacht?
Ganz klassisch. Nee, Texas-Style, gar nichts.
Was heißt Texas-Style?
Texas-Style heißt gar nichts einpacken.
Sondern einfach auf den Grill und gib ihm?
Nein. Das können die wenigsten.
Ja, das glaube ich. Das heißt, wie geht das genau?
Also Texas-Style ist im Prinzip die einfachste Variante vom Smoken. So macht man auch klassischen Brisket oder Pulled Beef. Klassische Rub ist Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zucker, ein bisschen Zitrone und Sellerie.
Sellerie. Sellerie gerieben oder?
Sellerie-Salz.
Ach, Sellerie-Salz.
Und Sellerie-Salz ist ein natürlicher Geschmacksverstärker und ein Ersatz quasi aus natürlichem Ursprung für das Nitrit-Pökelsalz. Mhm. Das heißt, das Sellerie-Salz färbt dein Fleisch um.
Kriege ich ganz normal in jedem Laden.
Sellerie-Salz. Okay, ja. Und das ist dann eine helle Würzung.
Kann ich vorstellen.
Ohne Paprika, ohne alles. So. Und dann wird gesmoked bei 110 Grad und ab und zu eingesprüht. Das war's.
Mit Apfelsaft oder mit was sprühst du ein?
Apfelsaft und ein bisschen Essig.
Und wie lange?
6 Stunden.
Achso, du machst auch gar nichts anderes. Du lässt einmal nur 110 Grad smoken am Anfang.
Ganz und dann zum Schluss wird geglazed und das war's.
Und schmeckt genauso oder anders?
Kräftiger. Schmeckt kräftiger.
Mhm. Also jetzt vom Fleischgeschmack her? Oder
vom Fleischgeschmack her deutlich kräftiger, weil du halt nichts dämpfst in dem Sinne. Ne? Beim Dämpfen geht ja auch immer ein bisschen Geschmack verloren. Konsistenz, Tendernis geht ein bisschen weg, ne? Weil das Fleischfett und so wird weicher, wird zarter, sage ich jetzt mal, weicher in dem Sinne. Und beim Texas-Style hast du halt mehr Röststoffe. Ne? Ja. Und du hast halt viel mehr Rauchgeschmack, ne? Weil das ja permanent im Prinzip da drin liegt und halt nur ein bisschen feucht eingesprüht wird.
Apropos, ich habe am Wochenende eine steile These gehört, da war ich auch mit einem Profi unterwegs, der sagte, Rinderfilet würde er gar nicht mehr anpacken, das wäre ihm alles viel zu langweilig. Die Deutschen, die wären, was so den richtigen Fleischgeschmack angehen würde, würden die alle nur noch so weichgespült, also sowas wie Rinderfilet, das muss er ehrlich sagen, das kannst du runterlutschen, das kannst du auch zahnlos essen. Und so. Und er sagte, man, es würde mal Zeit, dass die Leute wieder mal richtig den Geschmack von echtem, in Anführungsstrichen faserigen Fleisch spüren würden. Siehst du es auch so?
Ja. Sehe ich genauso, aus dem einfachen Grund. Das Filet ist ein bisschen, aus meiner Sicht, ein bisschen überbewertet, weil die meisten Menschen sich nicht erkundigen, warum ist das Rinderfilet das Rinderfilet. Und das Rinderfilet ist deshalb so hochpreisig, weil das Tier nur 2 davon hat.
Ja klar, so. Es ist exklusiv.
Genau, so. Und es ist ein Muskel, der am wenigsten bewegt wird. Es ist für den Metzger recht hochpreisig. Wenn er jetzt zum Beispiel Porterhouse oder T-Bone Steaks macht, dann hat er kein ganzes Filet mehr. Das heißt, dann hat er nur noch 1 auf der Seite. So. Und es ist natürlich, je nachdem, von welcher Rasse und welche Herkunft, welche Reifung, natürlich ein tolles Stück Fleisch nach wie vor.
Absolut.
Also, aber es ist nicht charakteristisch das, was aus meiner Sicht Fleisch ausmacht oder Rinder ausmacht.
Also früher habe ich immer gedacht, so Rinderfilet, auch wenn man jetzt im Restaurant ist und man guckt mal so die Speisekarte runter, ist ja Rinderfilet schon das häufig das teuerste, was man so angeboten kriegt.
Ja, weil es am wenigsten vorhanden ist.
Genau, und dann denkt man immer so, dann ist es gleichzeitig auch das Beste, das Exklusivste, das so. Und wenn man es dann grillt und irgendwann, das ist ja nicht so schwer zu grillen, finde ich, ein Rinderfilet, dann, ich kann das schon verstehen, dass man irgendwann sagt, es ist ein bisschen langweilig oder ein bisschen, ja. Also ich fand immer so, bevor ich dich kennengelernt habe, kannte ich einen Flanksteak nicht. Als ich das erste Mal gegessen habe, habe ich erst gesagt, Leute, das ist aber faserig so, aber das hatte schon, ja, so Wumms, hätte ich fast gesagt. Ne?
Geschmack. Also das ist ja meistens so, dass die sogenannten Second Cuts, das sind dann die Zweitschnitte, sagt man so schön, die sind natürlich grob faseriger, ein bisschen mehr fettlastiger. Dadurch haben die natürlich viel mehr Geschmack, viel mehr Charakter, sind allerdings aber auch nicht butterweich. Ja. Weil butterweich sind in der Regel die Edelcuts. Das sind die, die man kennt. Ne? Schinken, Schnitzel, Hüfte, Filet, ja. Ne? Rücken, ne? Und so. Das sind so die Cuts, die man kennt. Aber die sagen wir mal, die Second Cuts sind viel attraktiver. Und die sind auch ganz stark im Kommen. Also das ist jetzt auch so, dass das Rinderfilet eigentlich immer weniger genommen wird.
Geht ein bisschen, ja. Ja, ja, also ich fand das auch, das war nicht ganz spannend. Dann hat mich ein Freund gefragt, ich soll dich mal fragen, wie er, also er wäre Team Nackensteak. Er wäre immer noch ein Freund von Nackensteak, aber er wüsste, also man würde es ja normalerweise, mittlerweile kauft man es ja so fast in so Schläuchen, wo quasi man nur Marinade sieht und gar kein Steak mehr. Er wüsste mal, wie man sowas richtig gut machen würde. Also wie man beim Nacken, wenn man schon sagt, also beim Nackensteak, heute ist ja so, wenn du sagst, also an der Bons in der Pommesbude hier in Ostwestfalen kannst du immer wählen zwischen Nackensteak, Brötchen und einem Bratwurst im Brötchen. So. Aber das ist ungefähr so der niedrigste Level, wo du quasi beim Grillen einsteigen kannst. Und er sagt, kann man da noch mehr rausholen oder muss man schlechtes Gewissen haben, wenn man Nackensteak grillt?
Nein, überhaupt nicht. Grundsätzlich würde ich jetzt mal beim Nackensteak zwei Wege gehen. Der erste Weg ist so der einfachste Weg. Man kauft fertig marinierte.
Soll man das wirklich machen?
Nein.
Ja.
Aber es gibt ja Menschen, die tun das.
Ja klar. Also
ist auch nicht schlimm. Nur wenn man das macht, würde ich gerne die Empfehlung geben, dass auch dieses Produkt vernünftig gegrillt wird oder gegart wird. Das heißt, ich würde als allererstes bei diesen marinierten Steaks erstmal mit dem Messerrücken die Marinade vorsichtig abziehen.
Komplett?
Komplett.
Also diesen ganzen Schlotz, also man ist jetzt ja, so, man weiß aber schon nicht, wie man diesen Schlauch aufmachen soll, richtig, weil es glibbert einem ja schon entgegen und dann denkt man so, wo ist das Fleisch denn?
Ja, das macht der aus dem einfachen Grund, der Hersteller, weil der dadurch locker schon mal 100 bis 120 Gramm mehr Gewicht hat.
Ja, klar. Packung.
Ja.
Wenn mit Schlotze.
Reicht, wenn ja. Das reicht, so. Das heißt, eingezogen ist auch genug, weil die sind auch meistens sehr dünn und die Dinger liegen da locker 24 Stunden drin, das heißt, mehr geht nicht. So, das heißt, die Marinade
liegen brauchst 24 du. Stunden drin? Ich hätte gesagt, die liegen da tagelang drin.
Ja, später. Aber also, wenn der die mariniert, spätestens 24 Stunden gehen die raus.
Okay.
Lass mal 2 Tage sein, 3 Tage.
Okay,
aber auf jeden Fall ist es so, dass der Geschmack schon im Fleisch drin ist. Also da geht nicht mehr rein.
Ja? Nee, also so die.
Da brauchst du die Marinade.
Da trinken nicht. Da so drin. Genau, also, so. Ja.
Das nächste Problem ist, dass wenn du die mit der Marinade versuchst zu braten in der Pfanne oder auf dem Grill, ist die Marinade das Erste, was anfängt flüssig zu werden, weil das in der Regel eine Fettmarinade ist.
Ja.
So. Das heißt, es tropft hier runter.
Zisch. Flamme
fängt an zu brennen.
Schwarzes Nackensteak,
macht Klassiker. Keinen Sinn. So. Ja. Deshalb würde ich dir empfehlen, dass das mit dem Messerrücken mal so ab und dann würde ich mit dem Zewa einfach ein bisschen abtupfen. Nicht abwaschen oder so, das ist Quatsch.
Habe ich dann aber immer noch ein mariniertes Nackensteak oder hätte ich dann nicht auch gleich ein normales kaufen
können? Nein, hast du mariniert, weil da ist so viel Dings eingezogen.
Okay.
Ja, da hast du. So. Und dann würde ich empfehlen, die ganz stark, ganz kurz anzugrillen. Nur, dass da Muster drauf ist. Mhm. Und dann weglegen und langsam garen lassen. Weil der Nacken, der besteht aus ungefähr 7 verschiedenen Muskelpartien.
Okay.
Und die sind nicht alle gleich. Mhm. Wir kennen vom Iberico das Presa.
Kennen wir.
Das ist zum Beispiel ein Teil aus dem Nacken. Ein Muskel. Wenn du einen Nackensteak siehst, hast du immer einen großen Muskel.
Ja.
Und ganz viele kleine. Und dazwischen Fett. So. Der große Muskel, das ist zum Beispiel ein Teilstück. So, der ist zum Beispiel super zart. Aber die anderen, die da drumherum liegen, die sind nicht ganz so zart. Das heißt, die brauchen einfach ein bisschen. Deshalb empfehle ich Nackensteaks immer ganz scharf, ganz kurz anzugrillen, dann in die indirekte Hitze zu legen, schön gar ziehen lassen, dann rausholen, ruhen lassen und ganz vorm Servieren nochmal ganz kurz die Kruste nochmal auffrischen und dann kannst du es wunderbar aufschneiden. Und ich würde immer beim.
Du würdest es auch aufschneiden, ne? Oder würdest du es als Ganzes aufschneiden? Also, Ganzes sind ja nicht riesig oder sowas.
Ja, das sind ja fingerdicke Steaks,
ja.
Die du kaufen kannst.
Ja.
Das wäre der eine Weg.
Ja, das ist quasi der Tankstellenweg, hätte ich fast gesagt.
Ich sag mal, also, ist so, mit dem wenigsten Widerstand.
Ja, also, ich gehe in den Supermarkt, sage ich, hätte keinen Nackensteak, dann sagt er bei dir an der frischen Theke, sagt ja, da können Sie bei uns da drüben im SB-Regal gucken. Da haben wir doch jede Menge und dann nimmt man sich ein rotes und ein grünes mit. Genau. Rot für Paprika, grün für.
Thailand-Curry oder Thailand. Bier. Bier wird auch immer gern
genommen. Achso, und dann kann man auch damit glücklich werden.
Ja, grundsätzlich. Ich finde nur wichtig, dass man die Methode, die ich eben erklärt habe, das ist eigentlich für das Produkt, was du da hast. Ich finde immer wichtig zu schauen, also andersrum. Es gibt den Blickwinkel zu sagen, was machst du da für eine Scheiße? Bist du bescheuert? Das geht nicht. Ich versuche den Blickwinkel darauf zu legen, dass du hast ein Produkt und wie kann ich das Produkt jetzt am besten zubereiten? Mhm. So, das wäre meine Sicht. So, jetzt kommst du mit diesen Dingern an. So, jetzt kann ich sagen, du wirst
ganz im Hund spinnst geben, du. Macht der auch nicht. Ne? Nee.
Oder ich kann sagen, pass auf, jetzt sind die Dinger hier, jetzt lass uns gucken, wie können wir die
noch was einigermaßen Vernünftiges
draus zumindest, machen. Dass du ein gutes Produkt bekommst.
Ja, okay.
Und das ist das, was ich eben erklärt habe. Der zweite Weg ist, du gehst zum Metzger oder du kaufst hier im Supermarkt rohe Nackensteaks, ungewürzt.
Wenn, also bei meinem Metzger ist das dann so, dann sagt die Frau, das sind ja meistens immer Frauen in Kitteln mit großen Oberarmen, sagt dann immer, wie dick soll die Scheibe denn sein? Und dann hält sie immer so den Daumen, also zwei Finger sollen es sein. Zwei Freinickfinger, muss man dazu sagen. Und von Julies Finger, da würde ich sagen, vier. Ja, mindestens, ja, genau.
Also ich würde es immer ein bisschen kräftiger machen, weil, wie eben angesprochen, das braucht auch eine gewisse Zeit, auch in der indirekten Zone, dass das schön langsam garen kann. Und dann würde ich
also ich sage ja ganz kurz nochmal, ich gehe zu der Fleischfachverkäuferin und sage zwei Finger, dann sagt die, soll ich da noch irgendwas drauf machen? Soll ich Ihnen das schon vorwürzen? Sagst du, sind Sie denn wahnsinnig?
Nee, einfach sagen nein.
Einfach nur ein charmantes Nein. Und dann sagt man, wiegen Sie aus und her damit und man verlässt pfeifend den Saal, hätte ich fast gesagt. Genau. Oder geht man noch in der Gewürzabteilung vorbei und nimmt noch was mit oder hat man es eh zu Hause?
Also kannst du, ist kein Problem, kannst du ein Fertiggewürz nehmen oder selber machen. Wichtig ist, dass dann das Nackensteak so eine Stunde, zwei, bevor du grillst, rausholst, auf ein Blech legst oder auf den Teller, am besten auf den Rost oder so, wenn man hat. So. Und dann würde ich schon mal, wenn du magst, mit deinem Lieblingsrapp würzen, ohne Öl, ohne Fett.
Einfach nur trockenen würzen. Was passt am besten zu einem normalen Nackensteak? Ist das so
also mit Paprika? Knoblauch, Kräuterrapp könnte ich empfehlen.
Ja.
Oder mein Rapp für Schwein. Am Ende kannst du drauf tun, was du willst. Wichtig ist, nicht zu lange und nicht zu viel.
Ja. So. Auch da gibt es eigentlich bei diesem nicht zu lange, nicht zu viel. Nicht zu lange kann ich mir vorstellen, bei nicht zu viel gibt es wahrscheinlich auch, ist ja auch Ansichtssache. Sollte man so rappen, dass man nicht zum Fleisch mehr sieht? Oder sollst du, sagst du, nur so mit dem Fingerspitz so ein bisschen auf diese Dose von oben tippen, dass da quasi ein bisschen Kräuter runterfallen? Oder was ist sowas, wo du sagst, das ist nicht zu viel? Es gibt also ja auch so Leute, die machen sich so einen richtigen großen, die haben wie so einen Trog fertig mit Rapp und Wänden da drin und am Ende schmeißen die 850 Gramm weg, so ungefähr.
Also das würde ich nicht empfehlen, aber was ich empfehlen würde, ist, ich würde schon, dass das Fleisch bedeckt ist, dann ein paar Minuten warten und dann das sogenannte Tampen. Tampen heißt, mit der flachen Hand auf das Fleisch
ein so bisschen
jetzt so. Antampen.
Genau.
Ja. Das Antampen macht man deshalb, damit nämlich, sobald du ja Gewürz auf das Fleisch hast, fängt das ja an zu arbeiten. Mhm. So ein paar Minuten. So. Dann wird es ein bisschen feuchter und damit dann das Gewürz auch drauf bleibt, einfach nur so ein bisschen andrücken. Mhm. So. Das hat den Vorteil, wenn du das nachher wendest, fällt dir die Hälfte nicht runter.
Weil ja, das
mehr
ich,
wie genau. Aufnehmen kann das Fleisch ja nicht.
Also durch dieses Drücken
bleibt ein bisschen mehr drauf.
Bisschen.
Genau. Ja. Und das würde auf der anderen Seite auch machen, dann kannst du schön liegen lassen, dann kannst du mal ein bisschen atmen. Dann würde ich es auch hier ganz scharf, ganz kurz angrillen, dass du die Röststoffe hast. Dann in die indirekte Hitze, langsam garen, 160 bis 180 Grad und zum Schluss dann rausholen
genau.
Und dann nochmal frisch abgrillen.
Kurz drei Schritte nochmal zurück, weil du eben sagtest Rost. Ich habe ja mittlerweile mich eingedeckt mit diesen, die sehen aus wie so ein Backblech und da ist das Rost schon drüber.
Genau.
Also, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die Viecher. Ja,
diese Alu-Dinger.
Ja,
das ist ideal.
Das ist tatsächlich etwas, also wer das noch nicht hat,
super.
Will ich auf jeden Fall kaufen, weil das ist für alles gut. Alles fällt quasi auf dieses, in Anführungsstrichen, Backblech, hätte ich fast gesagt, da drunter. Das ist aber fest miteinander verbunden. Das heißt, man muss auch nicht mehr wieder gucken, wo habe ich das eine, wo habe ich das andere, sondern man hat diese, gibt es in verschiedenen Größen. Ist für mich, Wort Game Changer ist überreizt so, aber,
also das will ich etwas, man will ich extrem häufig. Es ist zum Vorbereiten, zum Abkühlen, auch wenn du Pizza machst, ne? Holst sie aus dem Ofen, legst sie am besten erstmal auf so ein Blech, dass sie gleichmäßig ausdämpfen kann, dann bleibt die nämlich schön knusprig, ne? Weil wenn die Pizza aus dem Ofen auf den Teller kommt, wird die nass.
Ja,
genau. Also dafür ist sowas. Dann kannst du damit auch wunderbar in deinem Grill irgendeinen Braten machen. Ne? Der kriegt von unten schön Hitze, die Feuchtigkeit tropft runter und so. Also dieses Rost und diesen Blech, das musst du haben.
Das ist einfach. Ich wüsste nicht mal einen Hersteller. Ich habe das auch bei Amazon irgendwo
geguckt und sowas.
Genau, sind No-Name-Dinger, wo du einfach so denkst, bei mir war es dann so, ich habe dann zwei gekauft, um dann festzustellen, dass ich nicht zwei, sondern vier gekauft hatte, weil es nämlich doppelte Packungen waren. Aber das hat der Juli dann wieder für, wieder doppelt. Eine Packung lohnt ja nicht. Ich habe gedacht, da muss ich zwei bestellen. Und dann hatte ich, zack, kann ich vier.
Macht Sinn.
Ja,
vier haben besser wie zwei.
Zwei und vier brauchen. Genau. Ja, verstehst du? Okay, also haben wir das Nackensteak auch so ein bisschen gerettet.
Was ich aber mal empfehlen würde, wäre, viele trauen sich ja noch nicht so an große Bratenstücke dran.
Ja, ja, warum guckst du mich jetzt so an?
Nur so, der Schweinenacken eignet sich hervorragend zum Training für, wie lange habe ich Hitze, wie stelle ich die ein, ne?
Also ich kaufe so ein 2,7 Kilo Stück oder was?
Schweinenacken? Ganzen Schweinenacken.
Mit dem ich sonst Pulled Pork machen würde.
Pulled Pork oder Braten oder in dem Fall deine Steaks. So, und den würde ich auch so rappen.
Ja. Schön rappen. Im Ganzen oder würdest du schon die Steaks runterschneiden?
Im Ganzen. Und den setzt du mal auf so ein Blech oder auf einen Rost in direkte Hitze und lässt den mal bei 160 bis 180 Grad anderthalb bis zwei Stunden drin. Und dann holst du dir ein bisschen Essig, ein bisschen Zucker, Salz.
Essig auch.
Ja. Mischst das Ganze, machst das in die Sprühdose oder in Pinsel und pinselst den alle halbe Stunde mal ein. Und dann wirst du sehen, das wird ein ganz saftiger, außen krosser und innen ganz leicht noch rosa, saftiger Schweinenacken.
Wie viele Leute muss ich einladen, um 2,7 Kilo Schweinenacken unter
das Volk zu bringen? Bei dem Nacken nicht viel. Vier maximal. Und bei mir, drei wäre besser.
Es ist natürlich so, wenn ich jetzt daraus Steaks schneiden würde, hätte ich noch mehr Kruste, ne? Als wenn ich jetzt quasi nur den einmal
aus. Richtig. Und da kommt wieder ein Tipp. Nein. Ich mache das so, ich teile den Schweinenacken in drei Teile.
Ach so.
Längs. Dann habe ich drei Streifen.
Ach, richtig, Streifen
machst du. Die würze ich. Ah. Und die gare. Ich reduziere die Garzeit. Ja.
Klar, weil du nicht durch drei Kilo durchbohren musst.
Habe viel mehr Geschmack, weil ich ja viel mehr Würze am Fleisch habe und viel mehr Kruste.
Gut. Jetzt haben wir das Nackensteak oder dem Nackensteak auch seinen Ruf etwas verbessert.
Er ist leider schlechter, wie er eigentlich ist. Der Ruf? Das hat ein bisschen damit zu tun, wegen dem Zuschnitt. Das ist der Zuschnitt.
Findest
du? Ja, der Schweinenacken, pass auf, der Schweinenacken, der hat oben eine ganz dicke, harte Fettschicht. Ganz dick. Die ist fast wie Knochen. Die lassen viele dran, weil das halt sehr aufwendig ist, das rauszuschneiden. Und dann schneiden die ihre Nackensteaks. Und dann hast du immer ein Stück, wo du drauf beißt.
Ja, und dann denkst du, spuckst am besten gleich in die Rabatte. Du hast
einen Autoreifen.
Ja.
Wenn man den aber vorher abschneidet,
dann wird es richtig schön.
Dann wird es richtig, richtig gut.
Ich finde, dass eher das Nackensteak ein Steak ist, bei dem sich sehr viele Leute schon das ganze Ding so vergewaltigt haben, dass man es nicht essen konnte, dass die Leute es viel zu lange, viel zu heiß grillen, also auf diesen ganzen Stadtfesten. Ja. Und dann machen die ihr Brötchen auf, dann wieder so, keine Ahnung, Ketchup oder Tzatziki. Und dann kommt da so ein, ja, das verstehe ich. Aber dann kommt so ein braunes Brett, wird dann, das ist schon so hart, dass du denkst, und dann ist es eben noch durchzogen von solchen Autoreifen-Fragmenten, aber das Fleisch ist auch schon so übergegrillt, dass du gar nicht mehr das Gefühl hast, also das Wort saftig brauchst du da, also deshalb brauchst du auch dieses Tzatziki oder irgendeine Flüssigkeit, um es überhaupt runter zu
würgen. Viele Steakern das Ding noch.
Was ist denn Kennst
Steakern? Das noch?
Nein, das Wort Steakern kenne ich gar nicht.
Nee? Also früher nannte man das Zartmacher.
Ah.
Das heißt, ein Nackenkotelett oder ein Nackensteak hat man früher geklopft, das heißt, dass die Fasern kaputt gehen, oder gesteakert. Das heißt, es gibt eine Walze mit Klingen.
Ach, ja, kenne ich ja doch.
Und die andere Klinge, andere Walze hat auch Klingen.
Und dann greifen die so ineinander und dann.
Und dann schiebt man das Fleisch da oben rein. Hast du überall. Und das ist
so Nadelstiche, also eben groß, ja.
Richtig. Und die machen dann natürlich die Sehnen und das Fett, schneiden die natürlich kaputt.
Ja.
Dadurch wird das natürlich deutlich zarter von Essen her.
Das ist die Altenheim-Edition.
Richtig. Ja. Allerdings verliert es natürlich extrem viel Eigengeschmack, weil dadurch das Aufreißen natürlich die ganze Fleisch da draus.
Ja, beides kannst du nicht haben. Ne?
Aber deshalb macht es ja wieder Sinn, ein gutes Stück Fleisch zu kaufen. Ja, ein Duroc oder ein Iberico oder Bentheimer, ne? Oder Livar oder was auch immer. So. Dann hast du natürlich auch von der Rasse her, also von dem Schwein selber, halt eine sehr hohe Qualität.
Ja.
Kostet mehr, schmeckt aber auch mehr.
Ja, verstehe. Ja, cool. Also wir haben den Nackensteak. Also man kann es ruhig mal wieder probieren. Man 100%. Muss sich nicht schämen, wenn man Leute einlädt und sagt, was gibt es denn heute bei dir? Rinderfilet? Nee, Nackensteak. Ja. Oh, Nackensteak mit Tzatziki.
Boah. Nicht ganz.
Nee, braucht es auch nicht. Nächste Frage. Ich habe heute, wir haben gesagt, macht so eine kleine Fragerunde. Apropos Fragerunde. Ja. Wenn jemand Lust hat, kann der uns gerne bei Spotify Fragen unten drunter reinschreiben.
Ja.
Man kann uns auch gerne anmailen und Fragen stellen.
Das geht auch.
Klaus beantwortet fast alle.
Alle.
Alle. Ein anderer Freund von mir ist...
Du hast aber viele Freunde.
Ja. Der guckt gerne Instagram-Outdoor-Videos und da gibt es ja immer so welche, die so 260 Kilometer nördlich von Vancouver Island so im absoluten Nichts
auf sitzen. 800 Meter Höhe.
Genau, in so einem Schneesturm sitzen.
Richtig.
Und die greifen dann immer so hinter sich und fangen dann an zu grillen. Und haben dann plötzlich Sachen, wo du denkst, wo oder das denn jetzt wird.
Genau.
Und die haben immer, und das ist jetzt meine Frage, oder deine Frage, meine gar nicht, weil ich bin nicht so scharf drauf, die haben immer so ein Messer, das ist quasi...
Ich weiß, was du willst.
Ich weiß.
Der runden, großen Klinge.
Genau, der runden, großen Klinge. Und dann sagt er zu mir, ja, pass auf, ich habe schon mal geguckt, ich finde nur so ein Ding für 60 Euro, das kann ja nichts sein. Gibt es das irgendwie auch, also er möchte jetzt auch nicht 7.000 Euro ausgeben. Ich war am Wochenende eingeladen zum Grillen und hatte dann einen von Güde, glaube ich, ein The Knife hieß das, glaube ich, keine Ahnung, in der Hand. Dachte, oh, das ist ja geiles Messer. So. Kostet aber 430 Euro, habe ich dann nachher im Nachgang gesehen. Da habe ich gesagt, ach, lässt mal. Eigentlich bin ich mit Messern auch ganz gut ausgestattet. Egal, zurück zu diesem Ding. Er möchte gerne wissen, gibt es davon auch eine, also es sieht aus wie so eine Mischung aus Beil und Sichel und gibt es das auch in bezahlbar, aber trotzdem guter Qualität?
Also erstmal das, was er da gesehen hat, ist das Messer. Das kostet nicht mehr.
Wirklich?
Ja, der braucht auch keiner. Also das Ding,
das ist nur so
desillusionierend, da ist die Lederscheide teurer wie das Messer. Weil das ist irgend so ein geklöppelter Stahl von.
Du musst einmal noch die irgend so den Hund rauslassen. Der Hund kratzt schon in der Tür, hat irgendwas Gefährliches draußen gesehen.
Okay.
Und muss jetzt unbedingt, ich werde die Zeit, solange Klaus muss ja nur aufstehen, Tür aufmachen, wohl wissen, dass in 3 Minuten der Hund wieder von draußen kratzt und sagt, boah, ist voll langweilig draußen. Wieso seid ihr denn drin? Ihr hier, ich dort, schöner wäre an einem Ort und dann sitzt er wieder gleich hier drin. Okay, zurück
also,
zu dem
Messer. Das Messer ist also Handwerkskunst, Messerkunst, ich würde sagen unter Einstieg. Ja, also das ist noch unter dem Namen Messer, da kommt das.
Kommt das aus, also
ist ja aus dem Fernosten. Das ist ein Marketing-Fuzzi-Ding. Das ist optisch, meint man, weil man in der Wildnis ist, so ein Ding zu haben. Ich hacke erst den Baum und baue meine Unterkunft mit dem Ding. Dann werfe ich statt irgendeinem Elefanten hinterher.
Mein Freund hört das mit.
Ja, das ist super. Also, kann ich nur empfehlen. Also ich habe auch so ein Ding, also total super. Also erst baust du dein Haus damit, ne, in der Wildnis.
Hast du das wirklich? Hast du wirklich so eins?
Nein. Es ist völlig unhantierbar. Es sieht immer in den Videos, ich weiß, immer sehr schön aus. Dann schlagen sie irgendwelche Knoblauchzehen kaputt und schneiden und dann können sie da drauf servieren und Gewürze und so.
Ja, genau.
Das ist super geil, wenn man es haben möchte, aber ich will dich jetzt nicht enttäuschen, von diesem Messer gibt es nichts Hochwertiges, weil es nichts ist. Das ist ein handgeklöppeltes Ding, da kommt ein Holzgriff drauf, das war's.
Andersrum gefragt. Hast du denn eine schöne Empfehlung eines hochwertigeren Messers, was in eine ähnliche Richtung geht? Also man merkt ja, er will ja etwas haben, was etwas maskuliner ist, was ein ordentliches, er hat dann geliebäugelt mit diesem Beil, von F. Dick, ich sag dieses Bein von F. Dick, das ist eher für Gemüseschneiden für einen Wok.
Asia-Style.
Ja, das ist ja auch nicht das, was er will. Er will ja schon zu Hause sitzen und sagen, ich habe mir jetzt so ein Karree gekauft und so.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Usaba heißt das, glaube ich, im Japanischen. Das ist eine Klinge, die ist gleichmäßig. Das heißt, die ist in einem rechteckig und unten scharf.
Ja.
Das wäre etwas, was ich ihm empfehlen würde. Das gibt es im Damazener Stahl, das gibt es in anderen Stahlsorten, das ist sehr scharf, gibt es in der hohen Rockweltstärke, 51, 57 rum, auch ein PK-Holzgriff und so. Das ist eine Klingenform, wo ich sage, da hast du auch was von, da kannst du auch vernünftig mit arbeiten und vernünftig mit schneiden und nicht nur für irgendwelche Instagram-Videos oder sonst irgendwelche.
Er wird
Videos
enttäuscht sein.
Ja, aber ich bin so ehrlich.
Ja, es hätte ja sein können, dass du sagst, ja, die sind alle scheiße, aber es gibt einen Hersteller.
Nein, da gibt es ganz viele und da ist nichts hochwertig von. Gar nichts. Die sind handgeschmiedet, wenn überhaupt. Ja.
Die sehen ja immer so aus, dass wenn jetzt der Grizzly tatsächlich sich von dem Bacon, den du gemacht hast, anlocken lässt,
ja,
dass du dich dann quasi umdrehen kannst und dann mit diesem Messer dem Grizzly den Schädel spaltest.
Wirst apropos, du auch tun?
Ich war mal mit meinem Sohn, habe ich glaube schon mal erzählt, Kanu fahren zwischen Kanada und Alaska, eine Woche, ohne Handyempfang. Worüber jetzt weiß ich auch, wie sich Drogensüchtige fühlen.
Ja.
Also wenn du meinen Sohn anguckst, dann hat er so leicht zittrige Hand, weißt du? Und da hatten wir auch so eine Unterkunft und da wollte ich morgens mal Bacon machen zum Frühstück. Und mein Sohn hat immer gesagt, bist du wahnsinnig? Grizzlies riechen das auf 7 Kilo. Ich dachte, glaubst du, dass Grizzly morgens Bock haben auf Bacon oder was? Und das ist ja da. Es war nicht möglich, Bacon in die Pfanne zu werfen. Und wir hatten einen so einen Grill da draußen stehen, und sagte, die kommen von überall her. Die fallen erst über den Bacon.
Ich weiß das gar nicht.
Ja, die haben tatsächlich einen sehr guten Geruchsring. Und natürlich ist es so, wenn du da jetzt anfängst, bis wir dann den Typen, der uns vermietet hat, getroffen haben und der gesagt hat, pass auf, der Grizzly ist gar nicht das Problem. Der Puma ist das Problem.
Ah, okay.
Ich sag, Puma. Ich, Idiot, habe immer gedacht, Puma, Mexiko. Oder hat ich immer gedacht, nee, die sind da oben. Vancouver Island, die Insel mit der höchsten Puma-Dichte der Welt.
Echt?
Ja, hätte ich überhaupt nicht gedacht.
Ich auch
nicht. Die holen sich auch gerne mal den Hund, so wenn der da so... Und die würden sich von sowas noch viel mehr anlocken lassen, wenn du da anfängst, da schön Bacon zu brutzeln. Okay, also Müsli essen wo wir da waren, ist angesagt und Bacon war nicht so. Hatte ich extra vorher gekauft im Supermarkt. Also wir haben uns quasi einmal für diese eine Woche im Supermarkt eingedeckt und ich habe gesagt, hier, morgens machen wir uns, wir beiden Männer, machen uns ein richtig schönes Männer.
Bacon mit Puma.
Und genau. Und da hätte ich dieses Messer gut gebrauchen können, weil es ja an diesem Messer ja auch ganz cool ist, dass man diese Instagram-Leute, die schichten das ja immer noch auf und da drauf und sowas und die nutzen es ja quasi wie so eine Kelle auch. Und aber...
Nee. Ganz großes Kino. Also, und wenn du mich fragst, ich finde es langsam fast schon beschämend, was die Kanäle da uns zeigen wollen.
Okay.
Ja, also, ich meine, wir sind uns allen darüber im Klaren, wenn irgendeiner auf Instagram Geld dafür bekommt, für irgendwas zu machen und alles und zeigen und tun und schau mal und super. Ich denke mal, so weit kann jeder gucken, aber ich finde es langsam... muss ich ganz ehrlich sagen, sehr unverschämt schon, was die uns da auftischen. Ne? Dann sitzt der da wirklich am Arsch der Welt. Wahrscheinlich ist er mit dem Hubschrauber abgeworfen worden. Und dann packt er zweimal hinter sich, holt er so eine 40er Gussbratpfanne und stellt die aufs Feuer.
Dabei.
Logisch. Darunter hat er noch ein Dreibein, hat er auch dabei. Dann hat er ein Straußenei.
Im Rucksack.
Logisch. Und das macht er dann mit diesem Messer auf.
Genau.
Und dann malt er noch irgendwas und dann rührt er noch und dann hackt er noch irgendwas mit dem Holzfeuer und so. Weißt du, der hat alles da. Ich frage mich, und dann frittiert der extrem viel.
In der Fritteuse?
Ja, nee, in einem Topf mit 20 Liter. Junge, was hat der für einen Rucksack?
Ja, 80 Liter.
Hat der einen Bollerwagen dabei? Der
Tragkraft
von 90 Kilo?
Du weißt doch besser als alle anderen, wie Instagram funktioniert, oder nicht?
Ja, aber das ist
verarschend. Wir haben früher Zigarette geraucht.
Ja.
Und haben das durch einen Schlauch von hinten und das Essen gepustet, sodass es dann so langsam da so hochkam. Das habe ich einmal gemacht und das war aber für einen Zigarillo-Hersteller, der wollte auch, aber auch fotografiert. Und ich rauche ja nicht, also noch nie geraucht und sowas. Und dann haben wir gedacht, da kommen die Zigarillos, müssen auch irgendwie rauchen. Dann haben wir uns auch so eine Konstruktion gebaut, dass du dann rauchst und das dann da reinpustet. Und Alter, wir haben noch nie Zigarillos geraucht. Ich habe ja immer gedacht als Laie, dass eine Zigarre scharf ist und ein Zigarillo leicht. Ist natürlich, haben die mir nachher erklärt, ist genau andersrum.
Genau,
weil also Zigarre passt natürlich, geht viel mehr Luft durch. Luft. Ich habe gedacht, der Krebs tanzt vorne auf meiner Zunge schon Tango. Mir war so schlecht. Und ich habe immer wieder da geraucht, da rein, wieder auf den Knopf gedrückt, fotografiert. Das sah ganz cool aus, auch wie das da rauskam. Aber Alter, ey. Also wenn man das nicht gewöhnt ist und sich so ein Zigarillo da rein...
Ja, braucht man nicht.
Nein.
Aber wie gesagt, ich bin da sehr weit entfernt mittlerweile von diesen Videos, weil ich das einfach sehr, sehr abstrakt... Das hat ja schon was mit Kunst zu tun. Das hat ja nichts mehr mit Grillen zu tun. Das ist ja Kunst. Und über Kunst streitet man ja nicht.
Nee, also
Kunst hat ja keine Beurteilung.
Nein, es ist, also ich habe es dann so weitergegeben. Ich selber bin mit meinen F-Dick-Messern sehr zufrieden. Wie gesagt, dieses Güde oder wie aus Solingen fand ich richtig cool. Aber wie gesagt, 430 Euro ist dann
von
auch...
Von der Form her, wo er auch Nutzen hat, wo er auch das Ding wirklich auch vernünftig benutzen kann. Ohne, weil du kannst mit dem Messer kannst ja mal 20 Minuten Tomaten schneiden, das ist eine Sehnenscheinentzündung.
Also, Tennisarm.
Es ist auch dann, nicht ergonomisch, gar nicht. Das heißt, da sollte er sich auf jeden Fall, ich meine Usaba heißt das, auf jeden Fall ist das diese
Viereckig. Usaba mit U oder mit ja, O?
Usaba. Das ist eine ganz längliche, gleichmäßige, rechteckige Klinge. Der Asiate verwendet das.
Usuba. Nee,
oder, Moment. Oder Usuba oder Usaba, ich bin mir jetzt ganz sicher.
Ich gucke mal gerade hier nebenher.
Ja. Weil die habe ich auch, die Klinge. Die ist auch sehr breit. Damit kannst du quasi wie so eine Art Spachtel, kannst du die Klinge auch benutzen, wenn du mal was runterholen willst vom Brett, was du geschnitten hast oder sonstige Geschichten. Also das passt schon ganz gut.
Okay. Ich finde ja auch so ein Messer, dieses, was wir eben besprochen haben, dieses Ballmesser, das trägt man doch eigentlich nur im Gürtel, ne?
Richtig.
Das kann man gar nicht in die Schublade legen. Ja, das hat man eigentlich immer so dabei.
Ich habe mal einen gesehen, wo du das sagst, am Gürtel. Da habe ich wirklich gedacht, ja... Gar nichts. Der hatte, es gibt eine Fantasy-Figur von Marvel, die nennt sich Deathpool. Mhm. So. Und der hat zwei Samurai-Schwerter hinten über Kreuz auf zwei Messerscheiden.
Ja, wo er so kann die rausziehen und dann.
Richtig. Und dann war ich auf einer Veranstaltung und da stand dort ein Fleischsommelier, whatever,
Messer. Und der hatte genau.
Und der hatte seine Messer
hinten.
Da hinten auf dem Rücken überkreuzt in so ein Lederteil.
Und den quatscht keiner doof von der Seite an, wenn der von der U-Bahn auf dem Weg nach Hause ist.
Ich wollte ihn nach seiner Maske fragen,
ja,
ob er denn der wäre.
Ja.
Der ist cool. Da hört es dann für mich auf.
Weiß ich gar nicht, warum.
Nein, das ist Kunst. Und über Kunst streiten wir nicht.
Also ich wollte gerade sagen.
Nein. Ja? Das ist für mich Kunst und Kunst ist nicht bewertbar.
Ja. Also, dann... würde ich sagen, muss ich jetzt mal einen Freund enttäuschen und muss sagen, pass auf.
Nein, er soll das bloß kaufen.
Kauf das, aber,
er soll's kaufen.
Aber sag nicht, das will ich dafür verantwortlich machen. Das Lustige ist, Klaus, ich wollte heute für was ganz anderes sprechen.
Ich auch.
Wir machen einfach weiter. Immer wieder, ich muss ja die Musik doch wieder runterbeamen. Julie sagt immer, jetzt mach doch mal eine Winterpause. Ich sage, wieso, der Winter ist doch vorbei. Ja, alle Podcasts machen eine Pause.
Dann machen wir auch
Winterpause. Und das ist der Grund, warum wir keine Pause machen.
Wir machen eine Winterpause bis zum nächsten Mal.
Und dann gibt es auch Podcasts, sagt sie, die machen immer alte Podcast-Folgen als neue.
Hä?
Reborn quasi. Ich sag, was? Machen wir nicht.
Wir machen einen Podcast, wir grillen.
Wenn sich einer die anderen Folgen, also soll es wirklich jemanden geben, der die alten noch nicht gehört hat, dann muss er die halt einfach bei Spotify suchen, stehen ja alle drin oder bei Apple Podcasts oder wie auch immer und dann wird er fündig. Wir sind live on tape.
Schafft er.
Hallo, das schafft er. Bis dahin.
Ciao. Tschüss.